Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp, der ersten Folge in 2025. Und ich freue mich heute sehr, denn ich habe heute einen Hausbesuch. Ich habe heute Engelbert Kölker bei mir zu Gast, Kinderarzt, der seit über 40 Jahren Eltern geholfen hat, ihre Kinder durch die Entwicklungsstufen zu bringen, viel geheilt hat, viel mitbekommen hat, viele Erfahrungen gesammelt hat. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich sehr, Herr Kölker, dass Sie heute Zeit für mich haben.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Ganz grundsätzlich, jetzt sind Sie gerade frisch, kann man ja noch gratulieren, ganz, ganz frisch aus dem Job raus und 40 Jahre liegen hinter Ihnen. Wenn Sie so zurückblicken, an wie vielen Punkten gab es heftige Veränderungen in der Zeit?
Die Veränderungen waren sehr vielfältig über die Zeit und beziehen sich zum einen auf Organisationsstrukturen, das bezieht sich auf medizinischen Fortschritt, es bezieht sich sicherlich auch auf Sichtweisen der Kinder, auf Rahmenbedingungen, in denen Kinder groß werden. Insgesamt ist es rückblickend ein Riesenschritt, den ich in diesen 40 Jahren gesehen habe, oder Riesenschritte ist wohl der richtigere Ausdruck.
Als Sie in den, sagen wir, Mitte 80er Jahren Kinderarzt waren und die Eltern zu Ihnen gekommen sind mit einem frisch geborenen Baby und Sie dann das Kind weiter begleitet haben, sagen wir mal, bis es 10 war. Gab es überhaupt die U-Untersuchung damals schon?
Es gab U-Untersuchungen, aber sehr viel weniger U-Untersuchungen. Mhm. Insgesamt hat die Arbeit, die wir als Kinderärzte tun, an Umfang extrem zugenommen. Was den niedergelassenen Bereich angeht, so war der Bereich der kindlichen Entwicklung gar nicht so im Vordergrund. Da ging es darum, große Mengen von Kindern im Hinblick auf Akuterkrankungen zu heilen, zu behandeln. Und der große Bereich der Entwicklungsdiagnostik ist später in den letzten, sagen wir mal, 25 Jahren sehr viel größer geworden.
Das heißt, wenn Sie in den 80ern, gab es, wie viel U-Untersuchungen gab es? Also erst einmal gucken und dann kommen wir in 5 Jahren wieder? Oder wie?
Nein, es gab exakt 8 Vorsorgeuntersuchungen im Alter von 0 bis 4 Jahren. Und das war damals schon ein großer Fortschritt, dass es überhaupt so eine Reihenuntersuchung gab. Das datiert auch nicht wahnsinnig weit zurück. Allerdings war ich bei den Anfängen der Vorsorgeuntersuchungen nicht dabei.
Es gab auch zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht alle Impfungen, die es heute gab, oder?
Wir hatten die Polio-Impfung, wir hatten die Diphtherie, die Tetanus-Impfung und wir hatten damals noch die Tuberkulose-Impfung. Und Tuberkulose-Impfung ist heute in Deutschland nicht mehr sinnvoll und erforderlich, ist weggefallen, aber zahlreiche andere sind hinzugekommen. Es gab damals, so viel muss man auch sagen, die Keuchhusten-Impfung mit einem Impfstoff, der verglichen mit heute so unfassbar viel mehr Nebenwirkungen hatte, dass das kaum zumutbar und kaum sinnvoll erschien. Aber heutzutage haben wir sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, mit sehr guten Impfstoffen zu impfen, was eben auch bedeutet, dass wir viele Krankheiten, die ich als Intensivmediziner in doch sehr drastischer Form sehen musste und behandeln musste, heutzutage nicht mehr da sind. Oder nehmen wir den Keuchhusten. Es gab jedes Jahr Keuchhustenepidemien, wo halt in jeder Kinderklinik dann so 10, 12 Kinder über 4 bis 6 Wochen betreut wurden von den Krankenschwestern dort. Und das eine war eben das Problem, dass es den Kindern furchtbar schlecht ging als Säuglinge oder sehr kleine Kleinkinder mit den Hustenattacken. Mhm. Aber die wesentliche Sorge, die wir immer schon hatten beim Keuchhusten, war, dass das eben auch zerebral was macht, also Auswirkungen aufs Gehirn haben kann. Und somit verließen immer auch Kinder das Krankenhaus weniger klug, als sie reingekommen sind. Das ist der eigentliche Grund, warum wir gegen Keuchhusten impfen, oder der Hauptgrund natürlich.
Aber wie hat denn der Husten darauf eine Auswirkung?
Nicht der Husten hat Auswirkungen, sondern die Krankheit ist nicht darauf beschränkt, sondern die Keuchhusteninfektion kann eben auch zerebrale Auswirkungen haben.
Krass, ich hatte auch Keuchhusten. Muss ich mir jetzt nochmal Gedanken rückwirkend machen. Aber ich glaube, war alles okay in dem. Aber wo Sie sagen, wenn ich so mit zum Beispiel mit meinem Mann mich unterhalte, wie war das, als wir krank waren? Oder letztens haben wir uns unterhalten, warst du schon mal im Krankenhaus oder so? Und mit 4 Jahren hatte der einen Autounfall und war dann im Krankenhaus. War ein komplizierter Bruch und er musste 6 Wochen dort bleiben. Und als 4-Jähriger 6 Wochen im Krankenhaus und es gab nur Besuchszeiten. Also die Mutter konnte irgendwie nur ein bisschen jeden Tag da sein und dann musste der da irgendwie alleine einschlafen und schlafen und über diese ganze Zeit. Damals war das normal. Heute würde man denken, das ist doch unmöglich, das kann doch gar nicht sein. Man muss doch irgendwie ein Eltern-Kind-Zimmer kriegen. Das geht doch gar nicht da, ein 4-Jähriger mit, was weiß ich, 6 anderen Kindern auf dem Zimmer oder so. Das sind ja auch so Strukturen, die sich total geändert haben.
Das ist ein Teil dessen, wo man merkt, dass wir ganz anders auf die Kinder und deren Entwicklung schauen. In den 80er Jahren war es in der Tat die Ausnahme, dass dann in der Regel eine Mutter dabei bleiben konnte, bezog sich dann auch eher mal auf Kinder, die eben lange Aufenthalte hatte. Aber es war selbstverständlich, dass den Kindern zugetraut, zugemutet wurde, dass sie alleine im Krankenhaus verbleiben. Da gab es gar keine Gedanken drüber, dass das unnormal sein sollte. Und zu der Zeit konnte das auch durchaus als Fortschritt erscheinen, weil es gab ja schon so viel Besuchszeiten. Ich weiß aus meiner Kindheit, meine Schwester war mal im Krankenhaus, da gab es ganz ausgewählte Besuchszeiten und ich weiß, dass meine Eltern berichteten, dass sie meine Schwester lediglich durch eine Scheibe sehen konnten, während diese auf dem Arm einer Kinderkrankenschwester war. Also das heißt, das, was für uns heute gar nicht mehr vorstellbar ist, erschien damals sehr wohl auch als Fortschritt. Ne? Sonst denkt man ja rückblickend, ja, sind die alle wahnsinnig gewesen? Ja. Nein, auch damals gab es Fortschritt und die Entwicklung hat immer einen bestimmten Zeitpunkt, in dem ich diese betrachte.
Wenn Sie sich die Sorgen der Eltern anschauen in den 80er, 90ern, 2000ern, jetzt bis in die 20er Jahre, ist da etwas gleich geblieben? Also haben sich Eltern mit ihren Sorgen verändert?
Meines Erachtens ist das gleich geblieben. Also die primäre Sorge hinsichtlich der Gesundheit, die primäre Sorge der Eltern, dass im Hinblick auf die Entwicklung der Kinder alles gut geht, der Wunsch, dass sie Freunde haben und nicht aufgrund körperlicher oder seelischer Handicaps ausgeschlossen sind. Die Sorgen sind die gleichen geblieben. Und was insbesondere für mich auch gleich geblieben ist, ist die Unsicherheit, mit der die Eltern insbesondere beim Erstgeborenen in die ganze Elternkarriere starten. Auch das ist gleich geblieben.
Unsicherheit meinen Sie einfach jetzt, egal woher, egal welchen Background man hat, aber das erste Kind ist einfach so ein rohes Ei, da will man nichts falsch machen und da versucht man alles zu machen, dass es dem Kind gut geht und man will auch alles richtig machen. Meinen Sie das damit?
Genau das. Also man findet sich wieder in einer ganz neuen Situation, die auch nicht durch irgendwelche Erzählungen und entsprechende Literaturrecherche vorwegzunehmen ist. Ja. Das, was da passiert durch die Geburt, ist ja kaum in Worte zu fassen. Diese Situation, dass ich ein Kind bekomme und vom ersten Moment an in der Lage bin, da ein so tiefes Gefühl zu entwickeln, wie ich das in der Regel vorher nicht erlebt habe, auch dem eigenen Partner gegenüber in der Regel nicht erlebt habe. Und daraus ergibt sich, dass ich dieses neue Gut, diese neue geliebte Person so umfassend schützen möchte, dass da nichts, aber auch wirklich gar nichts drankommt. Und wohl wissend, dass es ein rohes Ei ist, dem etwas passieren kann, sowohl durch äußere Einflüsse als auch eben durch Krankheiten und so weiter. Und dann ist es für Eltern offensichtlich ganz schwer, es sind ja gestandene Persönlichkeiten, die Skills, die Fähigkeiten, die sie vor dieser Geburtssituation in ihrem Leben genutzt haben, um das Leben zu meistern, auf diese Situation zu übertragen. Das erscheint offensichtlich richtig schwer zu sein für Eltern.
Das heißt, Helikoptereltern gab es damals also auch schon?
Die Frage ist, in welchem Umfang nachher die Kontrolle erfolgt. Das, was ich gerade ansprach, habe ich noch nicht mal mit diesem Helikopteraspekt gleichsetzen wollen, sondern was mir frühzeitig auffiel als Herausforderung, auch für mich als Kinderarzt, als beratende Person, ist, wie diese Unsicherheit dazu führt, dass manchmal ganz banalste Entscheidungen nicht gefällt werden können. Die Frage, soll mein Kind jetzt essen oder in einer halben Stunde gestillt werden oder in einer Dreiviertelstunde? Und das scheint so elementar zu sein, dass es eben unterschiedliche Reaktionen gibt, vielfach aber wirklich der hilflose Blick in die Umgebung zu anderen Ratgebern, Literatur, Internet und so weiter. Und diese Fähigkeit, um die es mir stets geht, zu sagen, ich schaue auf mein Kind, ich schaue auf mich, ich schaue erstmal, was da los ist und treffe Entscheidungen, schaue, was diese Entscheidung für Folgen hat, mich zu trauen, Entscheidungen zu treffen in umfassender Weise. Das ist ganz offensichtlich in dieser ersten Situation sehr schwierig.
Es ist, glaube ich, auch immer einfach, weil das vor allem das Muttersein, das Elternsein auch, aber ich glaube, für Frauen ist das nochmal was anderes, dass Muttersein einfach sowas Krasses ist, wo man, egal ob man sich 50.000 Bücher vorher durchgelesen hätte, man wüsste gar nicht, worauf man achten sollte, weil dieses Gefühl und diese neue Verantwortung ist so heftig und ist auch so ein heftiger Unterschied zu dem Zustand, dass man vorher nur für sich sozusagen zuständig war, dass diese Unsicherheiten, glaube ich, bei jedem kommen am Anfang. Soll ja besser werden bei den nächsten Kindern, muss aber auch nicht, habe ich beobachtet. Also das ist wirklich so ein heftiges Gefühl, da passiert was psychologisch. Aber wenn ich Sie so anschaue, würden Sie sagen, man soll sich einfach lieber mehr zutrauen auch, ne? Oder das ist gar nicht immer... Die Unsicherheit kommt wahrscheinlich schon auch von uns selbst, aber wir müssten die gar nicht haben.
Es kommt ganz extrem auf dieses Hinschauen, Ausprobieren, Bauchgefühl auch erstmal an. Das muss nicht immer das Richtige sein. Von daher gibt es dann ja auch Institutionen, die helfen. Hebamme, Kinderarzt und so weiter, da sehen wir uns ja auch aufgerufen. Denn woher soll ich die Kenntnis nehmen, die spezifische? Darum geht es auch nicht. Aber im ersten Reflex zu sagen, ich schau mal hin, das finde ich tatsächlich wichtig. Sie sprachen uns eben an explizit das Muttersein. Das ist etwas... was ich sehr wichtig fand in der Erfahrung über die Jahre, dass es explizit einen doch erheblichen Unterschied macht, was das Muttersein und das Vatersein angeht. Ich komme nun aus einer Zeit, wo es politisch korrekt war, anzunehmen, dass Jungs und Mädchen gleich sind, dass Väter und Mütter gleich sind und sie die gleiche Rolle annehmen. Aber da hat mich die Realität doch anderes gelehrt, indem ich feststellen muss, dass ganz offensichtlich die Beziehung von Mutter und Kind eine spezifisch andere ist als die zwischen Vater und Kind. Ein Beispiel. Wenn ein Elternpaar nachts schläft, das Kind im Bett daneben ist, so wird in 98% der Fälle die Mutter merken, dass die Atmung sich geändert hat und nicht der Vater. Der Vater würde es merken, wenn die Mutter gerade erstmalig mit ihren Freundinnen auf dem Wochenendtrip sind. Dann sind Väter auch in der Lage. Aber davor sind Väter in der Regel nicht dazu in der Lage, das zu merken. Und sie werden auch bei sehr, sehr vielen Kindern in den ersten Jahren erleben, dass, wenn sie sich sehr wehgetan haben, wenn sie sehr verzweifelt sind, werden sie in der Regel eher die Mutter rufen, als den Vater zu rufen. Und das ist für engagierte Väter durchaus hart, das mitzubekommen. Mhm. Und das habe ich auch in meiner eigenen Vaterrolle. Ich habe zwei Söhne mitbekommen, dass das ein hartes Brot ist, wenn man sich doch wirklich umfassend engagiert, zu merken, dass man da zweiter Sieger ist sozusagen. Und der Trost, den ich heute Vätern stets mit auf den Weg geben kann, ist, ihnen zu sagen, ihre Zeit kommt noch. Es gibt eine andere Phase im Leben, es geht so in der Grundschulzeit los, wo Väter eine ganz, ganz große Rolle bekommen im Leben ihrer Kinder, wenn sie sich engagiert haben. Also von daher geht es mir nicht darum zu klassifizieren, erster, zweiter, sondern es sind spezifische Dinge, die da offensichtlich passieren.
Hat Ihre Erfahrung, dass Sie selber Vater sind, Ihnen auch geholfen, bei Ihrem Beruf Kinderarzt zu sein?
Ich würde so weit gehen, zu sagen, dass die Qualität meiner Beratung vor der Geburt meines ersten Sohnes bei weitem nicht die hatte, die sie danach hatte. Das kann man als Ausbildungsdefizit sehen, aber halt manche Dinge sind einfacher, wenn man sie tatsächlich nachempfinden kann und nicht nur gehört hat. Also ein klares Ja, es gibt eine Zeit davor und es gibt eine Zeit danach.
Gab es Moden, also Trends, die Sie mitgemacht haben oder die es einfach gab, mitgemacht haben, meine ich gar nicht, die Sie im Rückblick, wo Sie denken, meine Güte, wie konnten wir das irgendwie, wie haben wir das durchgestanden, oder wo Sie heute sagen, schade, dass sich das nicht fortgesetzt hat, wäre eigentlich gut.
Diese Moden gibt's in unterschiedlicher Hinsicht. Als ich angefangen habe in der Niederlassung, das war Anfang der 90er Jahre, gab's meines Erachtens eine noch höhere Affinität als heute im Hinblick auf naturheilkundliche Dinge, explizit homöopathische Dinge. Ich kann das nicht belegen, indem ich jetzt Zahlen präsentieren könnte, aber zumindest die Erwartungshaltung an meine Person war die. Und ich hatte mich im Studium und danach auch doch recht intensiv mit diesen Dingen beschäftigt. Und auch wenn das zu manchen jetzt vor den Kopf stoßen wird, im Laufe der Jahre war mir immer wichtiger zu gucken, was funktioniert denn wirklich. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die naturheilkundlichen Dinge. 90% aller Hustensäfte beispielsweise könnte von jetzt auf gleich vom Markt genommen werden, wegen der weitestgehenden Unwirksamkeit. Und so könnte ich das durchdeklinieren mit vielen anderen Dingen auch, so dass im Laufe der Jahre für mich immer wichtiger wurde zu sagen, ich mache das, was wirklich wichtig und vernünftig ist, und den anderen Quatsch, den lassen wir einfach mal weg. Und am Anfang bewegen sie sich natürlich auch als eben junger Arzt sehr viel stärker im Hinblick auf Erwartungshaltungen von Eltern, die an sie herangetragen werden. Und in diesem Bewusstsein hier, mach das, wo du auch wirklich merkst und weißt, dass dabei was passiert im positiven Sinne. Habe ich auch festgestellt, ja, wenn es funktioniert, dann überzeugt es auch. Mhm. Und es erfolgt, wenn man das doch wirklich auch erklären kann und gut belegen kann, gehen die Leute mit und sind bereit, sich auf das einzulassen, wenn es denn vernünftig begründet ist, was geraten wird. Und da zählen sehr wohl ganz viele Hausmittel mit rein. Es gibt vieles, das diesbezüglich wichtig ist, neben den klassischen schulmedizinischen Aspekten. Aber es gibt eben auch vieles schulmedizinisch Empfohlene, was sehr verzichtbar ist.
Ist das nicht dann so ein bisschen auch enttäuschend, das festzustellen? Oder ist das eher überraschend, wo Sie denken, Mensch, das haben wir so beigebracht bekommen oder das steht in irgendwelchen Vorgaben oder Plänen, aber es bringt gar nichts?
Die Leitlinien, die medizinischen Leitlinien, die sind in der Regel durchaus schlank und haben uns eigentlich in der Regel schon dazu geraten, uns auf das Wesentliche zu beschränken. Und der Rest entsteht in so einem Dunstkreis von, ja, man muss auch was tun, wir müssen auch aktiv sein. Ne? Und auf der Placebo-Ebene passiert ja auch tatsächlich was. Das Thema Placebo, das reicht ja selbst in den Bereich hochwirksamer Medikamente hinein, was ja auch völlig in Ordnung ist. Dessen sollte man sich nur bewusst sein. Und dann ist die Frage, ich mache das am Beispiel deutlich, wenn ich Eltern erklären kann, dass die Inhalation von feuchter Luft, von kühlen Schlafbedingungen, feuchter Luft im Schlafzimmer, gegebenenfalls nach einem Schmerzmittel bei entsprechender Erkältungssituation und quälendem Husten. Das ist, was eine wirkliche Entlastung schaffen kann und dass ein Mehrtun aber eben keinen Schritt nach vorne bringt, keine Erleichterung bringt. Und wenn Sie diese Erfahrung auch dann machen, dann habe ich eine Basis, auf der ich eben gemeinsam weitergehen kann und arbeiten kann und wo es für die Eltern dann keine Vernachlässigung ist, nicht noch dieses Zäpfchen und jenes Zäpfchen und jenen schlecht schmeckenden Saft auch noch ins Kleinkind hineinzubekommen.
Mussten Sie sich manchmal mit Eltern streiten oder konnten Sie immer, auch wenn es so sehr vielleicht aus Ihrer Sicht abstruse Meinungen oder Fragen waren, konnten sich da immer davon distanzieren und denken, die Frage behandle ich jetzt, aber eigentlich würde ich sagen, haben Sie eigentlich noch alle? Also wie war das so für Sie?
Ich habe viele fragende Gesichter gesehen, die im ersten Schritt hier und da verwundert waren. Und wenn ich muss anders anfangen. Mein Beratungskonzept war stets das, nicht zu sagen, also ich bin derjenige, der alles weiß und quasi papstgleich denen sage, was zu tun ist, sondern für mich war stets wichtig, den Eltern zu sagen, wissen Sie was, ich kann Ihnen erzählen, was mein Wissens- und Kenntnisstand ist. Ich kann Ihnen sagen, was ich erfahren habe, was wirkt. Und für mich war stets wichtig, da in großer Klarheit eine Position, eine Meinung zu beziehen. Und nicht zu sagen, ach, versuchen Sie doch mal das oder versuchen Sie doch mal das, sondern es war mir wichtig zu sagen, also ich würde es so machen. Aber die Entscheidung, die wollte ich den Eltern nie abnehmen. Und es so anzugehen bedeutet auch, dass Eltern, die doch einen verständlichen Wunsch haben, nicht in den Widerstand gehen müssen um das durchzusetzen, was sie denn bekommen möchten, sondern halt zu sagen, hier, es gibt offensichtlich gute Gründe, überlegen Sie sich das mal und gehen Sie es mit oder gehen Sie es nicht mit.
Haben Sie ein Beispiel? Also so vielleicht so ein, wo Sie dachten, wie kann man sowas fragen oder so? Also irgendwie so ein, was im Kopf geblieben ist.
Ja, die Standardsituation ist natürlich die der Impfung. Mhm. Ja, auch, also gerade bei den Impfungen geht es nochmal zurück, das ist eine, die erste Impfung in der Regel in der 9. Lebenswoche, wir sind wieder bei dem rohen Ei, da soll nichts drankommen. Mhm. Und dann müssen sie die Eltern eine Impfentscheidung treffen und wissen, das wird wehtun, erstmalig richtig wehtun. Es gibt Nebenwirkungen dieser Impfung, wo in ganz, ganz seltenen Fällen auch dramatische Dinge passieren können. Und wenn ich dann mich nur hinstellen würde und sagen wir müssen aber machen, ne, das macht man so oder das wissen wir halt, ne? Dann werden die Eltern in der Regel daran festhalten, ihre bei ihren Sorgen zu bleiben. Und wenn ich aber umgekehrt sagen kann, hier das und das und das sind die Krankheiten, die gegen die wir impfen können, und da müssen Sie eine Entscheidung treffen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe ja früher als Intensivarzt gearbeitet und kann beschreiben, welche Kinder ich durch welche Krankheiten verloren habe. Und ich kann Ihnen gleichzeitig sagen, dass ich in den ganzen Jahren kein Kind auf der Intensivstation habe landen sehen, das geimpft wurde, als eine große Unterscheidung. Ich habe Kinder erlebt, die vorübergehend mal ins Krankenhaus mussten, aufgrund einer gravierenden Impfnebenwirkung. Aber da sind Klassen dazwischen. Und indem ich das so darstelle, entlasse ich die Eltern auf der einen Seite nicht aus der Entscheidung, aber ich komme dann nicht in die Situation des Vorwurfs, weil sie ja wirklich letztendlich weiter entscheiden können. Und wenn die Eltern dann noch wissen, dass es mir in dem Gefühl im Hinblick auf die Impfung immer dann, wenn ich meine Angehörigen impfe, genauso geht wie den Eltern selbst, dann sind wir auf einmal nah beieinander und wir reden über dieselben Dinge.
Wo Sie gerade gesagt haben, jetzt bei der Impfung, das Baby wird schreien und es wird wehtun und so, ganz grundsätzlich, das ist ja, gehört natürlich zu Ihrem Beruf, dass Sie Kindern auch Schmerzen zufügen müssen. Wie halten Sie dieses Geschrei aus, gerade bei diesen jungen, jungen Babys?
Es kostet zum einen eine sehr hohe Energie, das auszuhalten. Es gibt emotional im Übrigen einen Unterschied, ob ich ein Kind zum ersten Mal steche. Da erlebe ich auch ein unversehrtes Kind, das ich erstmalig steche. Das schleift sich offensichtlich nicht ab. Das heißt, man wird nicht unempfindlich dagegen. Auf der anderen Seite ist es so, dass jemand, der nicht an das Schreien gewöhnt ist, glaube ich, da sehr viel mehr drunter leidet, sage ich mal. Aber wenn ich nach Hause gekommen bin, und die Spülmaschine lief leise. Das konnte ich nicht mehr haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Tür schließe, dann baue ich natürlich auch meine Anspannung, meine professionelle Anspannung ab. Und dann bin ich wieder ganz empfindlich. Mhm. Und heute darf ich das ja sagen, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin oder war, da habe ich Kindergeschrei durchaus anders wahrgenommen als eben in der Praxis. Also von daher, ne, halt habe ich gerade im Urlaub gemerkt, ne, was Kindergeschrei durchaus mit mir macht. Aber in der Praxissituation selbst, ganz selbstverständlich, etwas, wo es eben einem gar nicht schlecht damit geht, keine Angst davor da ist, dass ein Kind schreit, sondern es ist integraler Bestandteil dieser Kommunikationssituation.
Auch. Klar, aber das ist natürlich auch ein heftiger Stresslevel, ne? Also ja. Ein unglaublich, und bei einer konzentrierten Aufgabe, zum Beispiel jemanden zu untersuchen oder eine Spritze ordentlich zu setzen, da will man ja eigentlich optimale Arbeitsbedingungen haben, sprich Ruhe und Konzentration. Das haben sie ja gerade nicht. Also das ist ja gerade da ein sich wehrendes Kind, vielleicht auch noch Eltern, die irgendwie emotional sind. Also das ist ja schon stressig.
Ja, da lernen wir als Kinderärzte halt früh rein, ne? Das wirklich gezielt auszublenden. Mhm. Unabdingbar. Natürlich. Und da maximal fokussiert zu sein auf die Dinge, die wichtig sind. Und da wird es dann natürlich erst recht anspruchsvoll, indem das Kind schreit, die Eltern besorgt sind, womöglich ein rasches Handeln nötig ist, ja. Eine klare Zielsetzung da ist, wie das abzulaufen hat. Mhm. Das ist schon hoch anspruchsvoll, darf ich für meine Berufsgruppe in Anspruch nehmen, das hinzukriegen. Und ich weiß ja auch, wie es Notärzten geht, die zu einem Kindernotfall gerufen werden, also Erwachsenenärzte, das nicht gewohnt sind, ne? Und die dann sehr wohl Sorge haben. In dem Zusammenhang fällt mir aber dann doch noch auch ein Aspekt ein, der durchaus wichtig ist und wo sich vielleicht Dinge verändert haben auf der psychologischen Ebene zwischen Eltern und Kind. Ich als Kinderarzt weiß ja in so einer Situation, wie ich im Sinne des Kindes eine Situation gestalten muss, damit der Stress für das Kind möglichst schnell vorbei ist. Weil das steht doch weiterhin im Vordergrund, dass das Kind keinen unnötig langen Untersuchungsstress hat. Mhm. Und das können Eltern ja zunächst mal nicht wissen. Und wenn ich den Eltern signalisiere und sie verstehen, dass es sinnvoll ist, wenn das Kind aufgrund seines Alters nicht in der Lage ist, mitzumachen, ne, ein Kind kurzfristig festzuhalten, wirklich im ganz wohlverstandenen Sinne festzuhalten, dann wird es schwierig, wenn das nicht funktioniert. Es zieht sich immer mehr in die Länge. Es gibt immer mehr Versuche, für was auch immer. Mhm. Und für die Kinder erhöht sich der Stressfaktor, für die Eltern erhöht sich der Stressfaktor. Und da geht es dann um Vertrauen, zu sagen, so, wir machen das jetzt mal genau so und das ganz zügig. Und das rührt aber an elementar philosophische Dinge, nämlich mit der Frage, an die Frage, darf ich mein Kind zu seinem Glück zwingen?
Darf ich?
Muss ja, ich? Aber das ist, das wird typischerweise ja intuitiv entschieden und nicht grundsätzlich. Mhm. Macht aber durchaus Sinn, sich zu sagen, ich habe als Eltern mutmaßlich mehr Lebenserfahrung und habe auch ein Ziel, wohin ich mein Kind führen will. Und dann macht es halt unter Umständen Sinn, oder aus meiner Sicht ganz sicher Sinn, dass nicht jedes Kind das Rad neu erfinden muss. Dann wird der Erkenntniszuwachs im Laufe eines Menschenlebens eben nicht so lange reichen, sondern dann möchte ich meinem Kind ja schon was Positives mitgeben. Und das und nur das gibt mir ja dann das Recht als Eltern zu sagen, in dem Moment sage ich dir, was besser ist, was schlechter ist. Und das natürlich in der Entwicklung am Anfang übernehme ich diese Verantwortung total. Irgendwann kann das Kind Ja oder Nein sagen. Und dann muss ich überlegen, ob das Nein akzeptabel ist oder sinnvoll ist. Und irgendwann können Kinder auch aussuchen zwischen 2 oder 3 Möglichkeiten und kann das begleiten. Aber das ist letztendlich Entwicklung. Und sich dessen bewusst zu sein, dass ich Eltern bin, dass ich meinem Kind tatsächlich was mitgeben möchte. Das Bild mit der roten und grünen Ampel ist dabei oftmals sehr einfach. Dass ich bislang keine Eltern gefunden habe, die bereit sind, mit ihrem Kind drüber zu diskutieren, ob man bei grün geht oder rot geht, das ist sehr einfach. Und diesen Gedanken auf vieles andere im Leben zu übertragen, macht Sinn.
Aber klar, gerade in Sachen Medikamentenverabreichung oder, keine Ahnung, das können ja auch so Kleinigkeiten sein wie Nasentropfen nehmen oder Augentropfen. Ich weiß noch, ich habe 2 Kinder, eine Tochter, bei der war das nie ein Problem, beides zu nehmen. Und die andere, das war der Tod. Also wenn sie die Augentropfen nehmen sollte bei einer Bindehautentzündung, diese 3 Tage, die man da machen muss, das war ganz, ganz, ganz schrecklich. Und ich konnte also auch da Augentropfen, da muss ja das Auge in einer bestimmten Position sein, dass man trifft. Das ist ja auch mit dem Festhalten und so wirklich krass. Also wenn man da so drüber sich über sich nachdenken würde, was mache ich hier? Ich brauche hier 3 Leute, um einmal diesen blöden Augentropfen da reinzukriegen. Das ist schon heftig. Und das ist, glaube ich, auch so eine, wahrscheinlich auch ein wichtiger Moment bei Eltern, da auch zu sehen, es muss manchmal sein einfach. Ne? Natürlich würde ich mein Kind nicht fest schnallen auf einem Stuhl oder im Bett, aber wenn ein Medikament verabreicht werden muss, anders geht's nicht, so dann muss das sein, ne? Gerade bei der
Spitze auch. Das beste Beispiel. Und zu wissen, auch da, wir hatten ja eben über Stresslevel gesprochen. Ja. Wenn ich eine Stunde damit beschäftigt bin, einem 3-jährigen Kind zu sagen, du brauchst Augentropfen, die müssen jetzt da rein, mit dem ganzen Theater, dass man sich vorstellen kann, wer wie oft um den Tisch rumrennt, um nicht gepackt zu werden und so weiter. Ne? Und auf der anderen Seite die Erfahrung zu machen, meine Eltern erklären mir das kurz, was passiert. Sie sagen auch klar, tut weh, ist unangenehm und so weiter. Aber dann werde ich offensichtlich festgehalten. Ich bekomme Augentropfen und diese ganze Aktion ist endlich, hat womöglich 2 oder 3 Minuten gedauert und sie ist vorbei und ich kann wieder spielen gehen. Eine Erfahrung, die auf beiden Seiten, auf Eltern- und auf Kinderseite, eine sinnvolle ist.
Definitiv. Würden Sie denn sagen, dass Ihre Arbeit oder die Arbeit eines Kinderarztes eher leichter im Laufe der Zeit geworden ist, sie vereinfacht oder ist sie schwieriger geworden?
Hat ja unterschiedliche Ebenen. Als ich anfing, im Krankenhaus zu arbeiten, haben wir Dienste gemacht, die länger als 24 Stunden gingen. Die Dienste sind so gesehen einfacher geworden, auch wenn die jungen Kollegen nach wie vor zu Recht klagen, was sie alles machen müssen, aber faktisch ist es einfacher geworden. In der Niederlassung war ich am Anfang montags, dienstags, donnerstags rund um die Uhr zuständig für die eigenen Patienten. Mittlerweile gibt es für jeden Tag einen fachärztlichen, kinderärztlichen Notdienst. Wir haben Dienst gemacht zu viert für die Stadt Essen, waren also zu viert gleichzeitig zuständig in den Notdiensten, auch tief in der Nacht und sind neben unserer Praxiszeit nachts von um 3 von Stadtwald nach Delwig gefahren, um Hausbesuche zu machen. Also, da gibt's Entlastung. Was ist schwieriger geworden? Um das an den Notdiensten mal festzumachen. Früher war die Hemmschwelle deutlich höher, mit der ich zu den Notdiensten gekommen bin. Heute, das darf man, ohne dass das Publikumsbeschimpfung sein sollte, eben sehr viele Menschen mit einem kleinen Pickel, weil es attraktiver erscheint, am Wochenende oder abends nochmal loszugehen in der Notdienstpraxis. Das hat sich sicherlich verändert, dadurch eine erhöhte Inanspruchnahme. Was hat sich noch verändert? In Zeiten, als wir die Notdienste in der eigenen Praxis gemacht haben, so erschien es mir, war die Wertschätzung oftmals eine größere. Wenn ich zu jemandem zu Besuch komme, ist die Wertschätzung eine andere, als wenn ich in eine öffentliche Institution komme, sprich Notdienstpraxis. Mhm. Das hat sich sicherlich verändert.
Das ist, glaube ich, diese Wertschätzung, das zieht sich durch verschiedene Berufe. Also das ist, glaube ich, sowas Grundsätzliches. Aber, also meinen Sie, heute, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, heute gibt es eine zentrale Stelle, wo man zum Notdienst kommt und die Leute kommen für Kleinigkeiten, die eigentlich gar keine Not haben sozusagen. Warum? Weil die warum glauben Sie, ist das so? Sind die unsicher oder denken die, da ist jemand 24 Stunden für mich da, der muss halt, keine Ahnung, meinen Pickel auch um 2 Uhr nachts behandeln oder so? Also warum glauben Sie, ist das so?
Ich glaube, das sind vielfältige Gründe. Ein wesentlicher Grund ist bei einem beträchtlichen Teil, der in der Notdienstpraxis auftaucht, Unkenntnis über medizinische Dinge. Also es kommen Kinder mit, in Anführungsstrichen, Fieber, bei denen kein Fieber gemessen wurde, wo es kein Fieberthermometer in der Familie gibt. Also es ist teils einfach Unkenntnis. Dann gibt es halt Menschen, die mit anderen Strukturen aufgewachsen sind. In anderen Ländern ist es ja so, dass oftmals die öffentliche Ambulanz die eigentliche Anlaufstation ist für medizinische Versorgung. Das heißt, ich habe ein Problem, also fahre ich zum Krankenhaus, das ist in Essen ja krankenhausnah angesiedelt. Also gibt es diesen Reflex. Und dann gibt es halt Menschen, die es einfacher finden, dorthin zu gehen. Und es gibt auch... Es kommen manchmal die Falschen spät sozusagen. Es gibt halt umgekehrt auch ganz viele Menschen, die eben die Notdiensttuenden eben nicht belästigen wollen. Davon gibt es ganz viele, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, wo man manchmal denkt, Mensch, hättest gerne schon vormittags kommen können mit dieser Fragestellung, dich hätten wir gerne behandelt.
Ja. Ich musste gerade an meinen Vater denken, der Tierarzt war, auch über 40 Jahre in Duisburg, und der auch natürlich Notdienste hatte. Und wenn der Tierarzt im Stadtteil ist, wissen irgendwann die Leute, wo der wohnt. Also wir hatten oft am Wochenende auch Tiere vor der Tür oder Leute haben geklingelt oder angerufen. Und er hat sich immer darüber aufgeregt, wenn so, weiß ich nicht, sonntags um 21 Uhr jemand angerufen hat, ja, mein Hund, der hat seit 3 Tagen schon nicht verdaut und der müsste eigentlich mal wieder, aber das klappt nicht. Hat mein Vater sich so aufgeregt, ja, dann kann der auch noch einen Tag länger nicht verdauen. Dann kommen sie morgen um 8 Uhr in die Praxis, ne? Muss jetzt nicht der Sonntag sein. Also er hat sich über diese fehlenden Respekt auf der einen Seite gegenüber dem Arzt, aber auch auf der anderen Seite so diese fehlende Menschenverstand einfach so, ne? Der Hund wird nicht sterben, wenn er jetzt, also natürlich, wenn er jetzt irgendwie verblutet oder hat was ganz Wichtiges, dann kommt man auch sonntags oder nachts oder auch immer. Aber ne, wenn irgendwie schon 3-4 Tage irgendwas nicht wirklich Akutes ist, dann muss das nicht am Sonntag gemacht werden.
Da würde ich dann doch eine Lanze für meine eigenen, in Anführungsstrichen, Patienten brechen. Meine Patienten, die kannten ja alle meine Handynummer. Einfach aufgrund dessen, was auf den Anrufbeantworter gesprochen ist. Und wenn ich mir überlege, wie wenig ich angerufen worden bin und insbesondere, Sie fragten, was ist Entwicklung? Ich bin früher eher angerufen worden als heute im Hinblick auf die eigenen Patienten, wo ich wirklich sehr dankbar bin, mit welcher Zurückhaltung das passiert ist.
Gab es irgendwann mal einen, gibt es Kinder, gibt es Familien, an die Sie sich immer erinnern werden, weil das eine sehr besondere Situation war oder weil sie die Geschichte mitgenommen hat?
Der Charme der Tätigkeit als Niedergelassener ist ja, dass sie die Patienten über so lange Zeit betreuen. Und für mich gilt dann ja auch, dass ich Familien über zwei Generationen betreuen durfte. Und dann zum einen die Entwicklung in manchen Familien über die Generationen zu erleben, aber natürlich auch einzelne Patienten, beispielsweise ein sehr, sehr kleine Frühgeborene mit hohen Risiken im Hinblick auf die weitere Entwicklung aufwachsen sehen und zu sehen, wie sie aufblühen, wie Probleme gemanagt werden konnten, auch Kinder, wo am Anfang viel auf dem Spiel steht. Und wenn die dann nach dem Abi bei einem vorbeikommen und alles geschafft ist, das ist schon wirklich toll. Und da fühlt man sehr mit, ne? Und das sind schon wichtige Erinnerungen für mich.
So ganz grundsätzlich, würden Sie Eltern sagen oder raten, grundsätzlich gelassener zu sein, jetzt egal mit welcher Diagnose Sie umgehen müssen, würden Sie sagen, das kann immer gut sein, einfach, das kann helfen, auch wenn man gelassen mit einer ernsten Diagnose oder mit einer akuten Erkrankung, die nicht jetzt lebensgefährlich ist, aber doch jetzt erstmal die ganze Familie auf Trab hält, wie kann man da gut durchkommen?
Es geht oftmals darum, immer wieder neu zu bilanzieren, wo man steht, was man schon weiß und was man nicht weiß. Sowohl bei schweren Erkrankungen als auch bei Entwicklungsrisiken. Zu schauen, was müssen wir ernst nehmen, was wissen wir auch schon an herausfordernden Dingen, denen wir uns stellen müssen. Was ist in der Prognose offen und dabei die Zusicherung zu geben, dass eine sehr ehrliche Begleitung erfolgt und man sie an die Hand nehmen kann und sagen kann, wenn wir neue Fragen haben, suchen wir gemeinsam Antworten und das Ganze Schritt für Schritt ist sehr hilfreich, um nicht erschlagen zu werden von dem Gesamtproblem, ne? auch zu wissen, wenn es zum Beispiel um Frage von Behinderung und Lebenseinschränkungen geht, was verändert sich, was bleibt aber auch, ne? Was kann ich weiter gemeinsam realisieren? Diese Dinge sind sehr tröstlich oftmals.
Würden Sie sagen, jetzt nach den 40 Jahren sind Kinder heute mehr unter Beobachtung, also besser unter Beobachtung jetzt im Sinne von medizinisch? Passt man besser das System, die Ärzte, die Eltern besser auf sie auf als früher? Wie würden Sie das sehen?
Ich halte die medizinische Versorgung im Sinne auf Aufpassen für sehr viel besser. Da spielen die Vorsorgen übrigens eine ganz wesentliche Rolle. Wenn wir Vorsorgen vernünftig durchführen, haben wir doch ein Raster, mit dem wir ganz gut arbeiten können. Das denke ich schon. Und wenn dann noch eine gute Zusammenarbeit vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kita, Schule und Kinderarzt da ist, an deren Qualität wir sicherlich stets noch arbeiten können, aber wenn da eine vertrauensvolle Zusammenarbeit da ist, dann passiert doch sehr viel mehr für die Kinder, als das auch früher passieren konnte.
Würden Sie heute nochmal Kinderarzt werden wollen?
Ich habe mich das sehr oft gefragt und habe keinen Tag erlebt, wo ich das anders entschieden hätte. Also ich bin riesig froh und dankbar, dass ich mich so entschieden habe. Der Grund am Anfang war übrigens ganz wesentlich, dass ich den Eindruck habe, dass da die beste Arbeitsatmosphäre herrschte. Das war für mich ein Hauptgrund. Und
in der Praxis, also nicht mit den schreienden Babys, ne?
Ja, die musste ich ja mit einrechnen. Mhm. Ne? Und wie gesagt, das Schreien ist eine Belastung, aber insgesamt die Arbeitsatmosphäre in der Kinderheilkunde, das ist und war für mich ein wichtiges Argument und daneben eben das Fach als solches.
Vielleicht noch ganz zum Schluss ein Tipp. Haben Sie einen Tipp für Eltern, die zuhören? Die meisten werden diese U-Untersuchung machen. Wenn man nicht geht, kriegt man ja auch einen bösen Brief. Und werden auch versuchen, ihre Kinder da gut mit auf den Weg zu begleiten und sind aufmerksam. Gehe ich mal davon aus. Aber gibt es einen Tipp, den Sie Eltern ganz grundsätzlich als Kinderarzt geben würden?
Also der Tipp geht wieder dahin, auf ihre Kinder zu schauen, ne? Und Zeit mit ihnen zu verbringen und zu sagen, dann, wenn wir nicht weiter wissen, dann fragen wir nach. Aber erstmal auf die Kinder zu schauen und sich was zu trauen, in umfänglicher Hinsicht, nicht nur bezogen auf Krankheiten, auf Beratung, Interaktion, auf alles.
Also ein gutes Verhältnis zu seinem Kind zu haben und von da aus weiterzukommen.
Schöne Zusammenfassung.
Engelbert Kölker, vielen lieben Dank für die vielen. Wir könnten noch viel weitere Punkte ansprechen und es gibt bestimmt noch viele andere Geschichten, die Sie erzählen könnten. Aber für den Moment erstmal ganz lieben Dank für die Beobachtungen, für die Erfahrungen, die Sie gemacht haben und die Sie jetzt weitergegeben haben. Vielen lieben Dank.
Gerne gemacht. Danke für die Einladung.
Euch lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es gerne weiter. Verteilt ein paar Sternchen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freuen wir uns auch. Und euch möchte ich erstmal einen schönen Tag wünschen. Ein schönes neues Jahr. Das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Genau, ein tolles Jahr 2025. Und bitte niemals vergessen, ihr Eltern, aber vor allem ihr Mamas, seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.